Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. In der heutigen Episode gucken wir uns mehrere Schlagzeilen und die damit einhergehenden Artikeln von diversen Media-Plattformen an und gucken uns an, warum in den Artikeln gegebenenfalls ein falsches Bild über die Datenlage gezeichnet wird und worauf man bei solchen Artikeln achten sollte. In der Podcast-Beschreibung findet ihr die Timestamps für die einzelnen Themen und auch die Überschriften. Und starten werden wir mit einem Artikel vom Ärzteblatt mit dem Titel Darmflora macht Eier zum kardialen Risiko. Ich werde eingangs einen Absatz aus dem Artikel vorlesen, damit man weiß, worum es in dem Artikel geht, beziehungsweise was da eben beschrieben wird, bevor Nico dann auf das Thema eingeht und gegebenenfalls ein paar Dinge richtig stellt oder darüber eben aufklärt. Und zwar wird in dem Artikel geschrieben, Darmbakterien können nicht nur Carnitin aus rotem Fleisch, sondern auch Lecithin aus Eiern in ein Molekül verwandeln, das Forscher im New England Journal of Medicine mit einer beschleunigten Atherosklerose in Verbindung bringen. Wir werden im Anschluss dann gleich noch ein paar Begriffe aus dem Absatz klären, falls das an der Stelle unklar sein sollte. Weiter geht es mit Um vor TMAO geschützt zu sein, würde ein Fleischverzicht allein aber nicht ausreichen. Wie eine Publikation jetzt belegt, kann auch das in Eiern reichhaltig enthaltene Lecithin in TMAO verwandelt werden. Schon nach dem Verzehr von 2 hartgekochten Eiern kam es bei den Probanden zu einem Anstieg der TMAO-Konzentration im Blut, was durch die Gabe von Antibiotika verhindert werden konnte. Ob TMAO allerdings eine Gefahr für die Gesundheit ist, kann, in Klammer noch, nicht schlüssig bewiesen werden. Die Evidenz beruht auf einer Bestimmung der TMAO-Plasmaspiegel bei knapp über 4000 Patienten, die sich in der Cleveland Clinic einer Herzkatheteruntersuchung unterzogen hatten. Laut den vorgestellten Daten erlitten die Patienten mit den höchsten TMAO-Werten 2,5-fach häufiger in den folgenden 3 Jahren ein kardiovaskuläres Ereignis. Das entspricht einer Hazard Ratio von 2,5. Unter der Berücksichtigung anderer Risikofaktoren schmolz die Hazard Ratio jedoch auf 1,4 zusammen. Vor kurzem wurde in einem anderen Podcast auch über dieses Thema gesprochen und wir haben von mehreren Personen den Podcast zugeschickt bekommen. Deswegen spielen wir an der Stelle jetzt auch noch einen kurzen Schnipsel von dem anderen Podcast ein, damit man hört, was dort gesagt wurde und damit Nico auch im Nachgang darauf reagieren kann.
Trotzdem haben Eier nie so überzeugt. Also sie sind jetzt vielleicht auch nicht ganz schlimm, aber sie sind einfach auch nicht gesund, obwohl sie ja viel Wertvolles haben, Protein. Dann hat man irgendwann festgestellt, dass dieses Lecithin, was ja eigentlich einen guten Ruf hat, was in den Eiern ist, das wird dann von den Darmbakterien umgebaut zu einem sehr, sehr ungesunden Stoff, TMAO. Also der entsteht erst im Bauch. Und jetzt kommt das Verrückte an dieser Studie, die hat mich wirklich geflasht, muss ich sagen. Da hat man den Menschen Antibiotika gegeben und dann haben die Eier nicht mehr zur Produktion dieses TMAO geführt. Jetzt kann es natürlich nicht die Konsequenz sein, dass man ein Frühstücksei isst und eine
Antibiotika. Ich habe gerade drüber nachgedacht.
Genau. Aber das illustriert ein bisschen, wie verrückt, wie komplex das Ganze ist.
An der Stelle sei noch gesagt, dass der Artikel vom Ärzteblatt und auch die darin besprochene Studie aus dem Jahr 2013 sind. Die Aussage von dem anderen Podcast, die ihr gerade gehört habt, aber aus dem Jahr 2024. In der Zwischenzeit ist aber natürlich vieles an neuen Daten publiziert worden und die Datenlage zeigt, soweit mir Nico das zumindest angeteasert hat, heutzutage ein bisschen ein anderes Bild und das wirst du uns jetzt präsentieren. Vielleicht vorweg, für alle, die noch nicht wissen, worum es sich handelt, weil es ja jetzt öfters gefallen ist, TMAO, wofür steht diese Abkürzung, was ist das für ein Stoff?
TMAO steht als Abkürzung für Trimethylaminoxid und ist eine Substanz, die auf mehreren Wegen gebildet werden kann. Im menschlichen Körper wird sie aus TMA, also aus Trimethylamin, das wiederum aus Cholin, Carnitin, Betain und anderen Substanzen gebildet werden kann, entsteht. Und wie wir noch im Detail besprechen werden, gibt es einige Studien, die erhöhte TMAO-Werte mit einem erhöhten Krankheitsrisiko assoziieren. Warum das vielleicht keinen kausalen Zusammenhang aufzeigt, werden wir noch besprechen.
Sondern eben nur eine Korrelation.
Genau, herstellen. Genau. Also im ersten Schritt macht das ja eh immer nur, aber oft ist es ja auch so, dass man schon bevor man dann auch mehr darüber weiß, fragen kann, ist es biochemisch plausibel? Grundsätzlich wäre es in diesem Fall biochemisch plausibel, von daher auch nachvollziehbar, dass das lange Zeit auch so gehandelt wurde und zum Teil auch immer noch so gehandelt wird. Und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, das ist jetzt völliger Unsinn in diesem Aspekt, aber ich würde dazu aufrufen, dass man das Bild ein bisschen kompletter malt, weil dann wird man merken, dass es doch nicht ganz so schwarz-weiß ist, wie so oft.
Okay, also TMAO eben ein Stoff, der aus einem Vorgängerstoff im menschlichen Körper im Zuge der Verdauung gebildet werden kann und der eventuell gesundheitlich nicht so gut ist.
So könnte man das sagen, genau. Es wurde ja, glaube ich, auch ein konkreter Hazard Ratio genannt.
Mhm. Und in der Studie 2,5.
Vor der Adjustierung, gell?
Genau, vor der Adjustierung. Also, dass eben Personen, die mit erhöhten TMAO-Werten ein 2,5-faches höheres Risiko für, in dem Fall, kardiovaskuläre Ereignisse hatten.
Sollten wir noch klären, was die Hazard Ratio ist und was kardiovaskuläre Ereignisse sind?
Sehr gerne, genau. Das wären meine nächsten Fragen gewesen.
Mhm. Hazard Ratio zeigt ganz einfach gesagt, dass das Risiko für das Auftreten eines Ereignisses in einem vorbestimmten Zeitraum. Das heißt beispielsweise Todeseintritt oder das Auftreten von zum Beispiel kardiovaskulären Ereignissen in einem Untersuchungszeitraum.
Und kardiovaskuläre Ereignisse, Herzinfarkt, Schlaganfall?
Herzinfarkt, Schlaganfall, genau. Im Prinzip alle das kardiovaskuläre System betreffende Erkrankungen.
Du hast es jetzt schon gesagt, es wurde in der Studie dann ja auch für andere Faktoren korrigiert und dann war das dass also die Hazard Ratio schon um einiges geringer und lag nur mehr bei 1,4. Mhm. Also man hatte dann kein 2,5-faches Risiko mehr, sondern nach der statistischen Korrektur nur mehr ein 1,4-faches Risiko.
Also ein 40% höheres.
Genau. Mhm.
Genau, also schon mal großer Unterschied sieht man schon einmal, dass es wichtig ist in diesen epidemiologischen Studien, die natürlich sehr störungsanfällig sind für alle möglichen Einflussfaktoren, man dafür für vieles korrigieren muss. Ansonsten zeichnet sich da oft ein falsches Bild. Das sehen wir beispielsweise auch in den Studien zur Knochengesundheit, wenn da nicht für ein BMI, also für das Gewicht korrigiert wird. In quasi allen Studien, wo gewisse Ernährungsweisen untersucht werden, wo man für sozioökonomischen Status und für weiteres korrigieren muss, weil ansonsten findet man die wildesten Korrelationen.
Wenn jetzt in einer Studie von einem Hazard Ratio von 2,5 berichtet wird, mit dem Beisatz eben, dass wenn für andere Risikofaktoren korrigiert wird, das Hazard Ratio nur mehr bei 1,4 liegt, würdest du sagen, ist es dann korrekt, dass man sagt, das Risiko liegt bei dem 2,5-fachen?
Wenn man dazu erwähnt, dass es die Unadjusted Hazard Ratio ist, dann natürlich macht das Sinn. Es wird im Artikel eh auch dann korrekterweise darauf hingewiesen, wie die adjustierte aussieht. Von daher, solange man es nicht unkommentiert stehen lässt, finde ich das ausgezeichnet sozusagen.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass hier jetzt eben damals 2013, als die Studie rauskam, zuerst einmal nur eine Korrelation hergestellt wurde. Was konnten jetzt die letzten knapp 10 Jahre an neueren Daten noch zeigen, was das ganze Thema betrifft? Kannst du das, ist jetzt eine große Frage, aber kannst du das ein bisschen aufrollen?
Gerne, klar, selbstverständlich. Also nur mal, um das kurz nochmal zu wiederholen, weil das sind ja Begriffe, die nicht allen Leuten gängig und geläufig sind. Wir sprechen mal grundsätzlich darüber, dass gewisse Substanzen, und zwar gewisse Substanzen mit einem positiven Einfluss auf die menschliche Gesundheit, das ist hier so wichtig, eventuell auch noch eine Schattenseite haben. Und das ist in der Bewertung deswegen wichtig, weil wenn es sich jetzt um Stoffe handeln würden, die wir problemlos aus der Ernährung streichen, dann würde ich sagen, genügen diese Daten, um zu sagen, wir wollen zumindest für den Moment lieber Abstand halten von ihnen.
Also Stoffe in dem Fall beziehst du dich da jetzt eben auf Cholin, Carnitin, oder?
Genau, genau. Und im Cholin als Vitaminoid mit Zufuhrempfehlungen versehen und wichtig vor allem in den kritischen Lebensphasen für die kognitive Entwicklung und für Leberfunktion und weiteres und ja eh schon so schlecht im Durchschnitt zugeführt. Wir haben ja in der Cholin-Folge schon gesprochen, in einer deutschen Untersuchung über 90% der Schwangeren haben eh schon zu wenig Cholin bekommen. Und natürlich, wenn die dann solche Aussagen hören ohne weitere Ausführung, dann werden die potenziell wahrscheinlich cholinreiche Lebensmittel oder eine Cholinsupplementierung noch weniger wahrscheinlich durchführen und das wird ihnen kurzfristig auf jeden Fall oder in einem Nachwuchs auf jeden Fall abträglich wirken. Und die Frage ist eben, und das besprechen wir noch, ist es denn überhaupt dann langfristig eine positive Sache, Cholin zu reduzieren? Oder ist es hier so, wie wir es auch oft sehen, dass es einfach ein Marker ist, dass das TMAO ein Marker für zugrunde liegende Erkrankungen ist? Und dann sieht man natürlich wunderbare Korrelationen. Aber die Frage ist eben, verursacht TMAO wirklich diese Schäden, wie wir es im Tiermodell zum Teil aber auch nicht sehen? Und wie ist das bei Menschen?
Könnte man das mit erhöhter Temperatur, also mit Fieber vergleichen? Also man hat eine Erkrankung, bekommt erhöhte Temperatur. Es ist aber nicht die erhöhte Temperatur irgendwie schuld an der Erkrankung, sondern es ist eben nur ein Marker, der zeigt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und gleich könnte es beim, also jetzt nur damit Leute sich das irgendwie ein bisschen besser vorstellen können, weil Fieber ist, glaube ich, jedem ein Begriff. TMAO bisher wahrscheinlich eher wenigen Personen. Aber würdest du sagen, das macht Sinn?
Also ich würde sagen, das klingt nach einem guten Vergleich. Okay. Mir fällt jetzt nicht ein, warum es ein schlechter Vergleich sein sollte. Aber ich bin natürlich jetzt auch kein Mediziner, aber es klingt für mich plausibel. Es bringt den Punkt, würde ich sagen, rüber.
Ja, genau. Eben das, es gibt ein anderes Problem. Dadurch steigen die TMAO-Werte. Man sieht dann erhöhte TMAO-Werte, aber die sind eben nicht die Ursache für das eigentliche Problem.
Und es könnte, und also es ist ja fraglich, ob wirklich das TMAO per se was macht. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass es eine proarteriosklerotische Substanz ist, ist die Frage, ist es wirklich erhöht aufgrund des Cholins? Weil nur weil aus Cholin TMAO gebildet werden kann, heißt das noch nicht automatisch, dass eine normale physiologische Cholinzufuhr die TMAO-Wert erhöht, wie wir noch später besprechen. Aber genau, im Grunde bringst du das gut rüber. Und das betrifft eben nicht nur Cholin, sondern auch Carnitin, ein Carninutrient. Wir können vielleicht auch die Folge zu Carnitin in der Beschreibung verlinken, der, wie wir ja ebenfalls in der Podcast-Folge geklärt haben, eine Reihe an positiven Effekten mit sich bringt und auch erneut in kritischen Lebensphasen potenziell wichtiger ist. Und auch dann kann es dazu führen, dass Menschen Angst vor entweder dem Nährstoff oder Lebensmitteln, wo dieser Nährstoff drinsteckt, kriegen. Und daher finde ich es sehr interessant und spannend, uns das ein bisschen anzugucken. Weil natürlich, wie so oft, war die Recherche für mich einmal ergebnisoffen, weil wenn die Datenlage zeigt, dass wir diese Handlungsempfehlung aussprechen sollten, dann müsste man eben gucken, wie man damit umgeht, dass man jetzt diesen Sweet Spot findet zwischen einer Cholin- und einer Carnitinzufuhr, die die Werte eben nicht erhöht, wenn man davon ausgeht, dass die ursächlich beteiligt sind, aber auf der anderen Seite eben den physiologischen Bedarf decken. Aber wie sich im Laufe der Recherche zeigte, ist das Thema eh nicht ganz so kritisch zu sehen, wie man vielleicht am ersten Blick denken würde. Um einen Einstieg in das Thema zu finden, nochmal zur Wiederholung, wir sprechen über mehrere Stoffwechselprodukte und am Ende dieser Kette an Stoffwechselprozessen steht ein Stoff namens TMAO, Trimethylaminoxid, der wiederum aus Trimethylamin, TMA, gebildet wird, der wiederum von mehreren oder aus mehreren Ausgangssubstanzen, zum Beispiel Cholin, Carnitin, Betain, gebildet werden kann. Und wie funktioniert das im menschlichen Körper? Grundsätzlich ist es so, dass wir davon ausgehen, dass sowohl ein gewisser Anteil der Small Intestinal Flora, also der Dünndarmflora, als auch dann jegliches Cholin und Carnitin, was im Dünndarm nicht aufgenommen und dann weiter in den Dickdarm wandert, ebenfalls von den Dickdarm, von der Dickdarmflora zu eben TMA umgewandelt werden kann, verstoffwechselt werden kann und dann weiter im Stoffwechsel zu TMAO synthetisiert wird. Und die Hauptaufnahme ist natürlich im Dünndarm von diesem Stoff. Wie viel da jetzt von dem im Dickdarm angelangten Stoffen wirklich noch aufgenommen wird, ist mir nicht bekannt. Vermutlich ist es der kleinere Teil. Aber es genügt eben schon, wenn, und das sehen wir auch in den Studien, wenn wir Leuten höhere Mengen an zum Beispiel Phosphatidylcholin geben, in einigen Studien, in manchen nicht, sehen wir, dass bei gewissen Probanden die Werte an TMAO im Blut sich deutlich erhöhen. Das heißt, wo auch immer es aufgenommen wird, es wird auf jeden Fall aufgenommen.
Also Phosphatidylcholin, eine Verbindungsform von Cholin.
Genau, und wir sehen eben so ein gutes Beispiel, sei es jetzt eben Eier, die ja Phosphatidylcholin enthalten oder Phosphatidylcholin als Nahrungsergänzungsmittel. In beiden Fällen sehen wir, dass in einigen Studien sich die TMAO-Werte erhöhen und die messbar sind und in einigen anderen nicht. Das zeigt schon mal, dass es große interindividuelle Unterschiede gibt, inwieweit da überhaupt dieser Effekt auftritt. Aber dazu auch vielleicht noch ein bisschen später. Die Sorge, die aus dem oder woher dieses ganze Thema stammt, ist zum einen einmal, wie so oft, aus früheren In-vitro-Studien und aus gewissen Tiermodellen, die zeigten, dass erhöhte TMAO-Level thrombotische und atherogene Effekte haben können, das heißt das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen im Tiermodell erhöhen können. Und anhand dessen wurde in weiteren Observationsstudien an Menschen überprüft, findet man denn eine Korrelation, einen Zusammenhang zwischen Personen, die erhöhte TMEO-Werte haben und einer erhöhten Hazard Ratio, einem erhöhten Auftreten von kardiovaskulären Ereignissen. Und auch das finden wir nicht in allen, aber in einigen Studien. Und daher ist es nachvollziehbar, dass man dem mehr nachgehen möchte und nachgehen sollte. Und der erste Fakt, der schon einmal ein bisschen dagegen spricht, dass das TMA bzw. das TMEO wirklich ursächlich ein Thema ist, ist, wenn wir uns Verzehrserhebungen angucken, weil man findet TMA auch in der Nahrung in vorgeformter Form bzw. TMEO in vorgeformter Form bei diversen Fischen. Und wir sehen in fast jeder Studie den Verzehr von Fischen oder Personen, die eine pesketarische mediterrane Ernährungsweise haben, assoziiert mit einer besseren Gesundheit. Das heißt, da könnte man schon mal sich fragen, wie passt denn das zusammen? Und man kann es eigentlich schon mal vorwegnehmen auch. Die Frage ist, kann es denn sein, dass es gewisse Primärerkrankungen gibt, die zum Beispiel die Nierenfunktion einschränken und dann weniger TMEO ausgeschieden werden kann über die Nieren und sich dann höhere Werte ergeben? Und dass wir beispielsweise bei Menschen, die eine einwandfreie Nierenfunktion haben, das weniger sehen und bei Personen, wo das nicht der Fall ist, abgesehen jetzt von sehr akuten Feeding Studies, aber wenn wir generell erhöhte Werte sehen, dass eben bei ihnen quasi ein Mitereignis ist einer zugrunde liegenden Erkrankung, wie jetzt in dem Fall eben einer eingeschränkten Nierenfunktion. Denn eine Sache, die man in den Studien auch immer sieht, in den epidemiologischen, ist, dass die Nierenfunktion eigentlich der modifizierende Faktor in Bezug auf die TMEO-Werte ist. Also wenn man sich die Nierenfunktionswerte von Menschen anguckt, kann man anhand ihrer Ernährung auch eigentlich schon voraussagen oder vorhersehen, wie ihre TMEO-Werte sein werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und zum anderen sehen wir eben in mehreren Studien, dass es auch kontrollierte Fütterungs- und Supplementierungsstudien gibt, bei denen keine Erhöhung der TMEO-Werte sowohl beim Verzehr von TMA-reichen Fisch als auch den phosphatidylcholin-reichen Eiern eintrat und man daher nicht von einem erhöhten Risiko per se ausgehen kann. Und darüber hinaus, weil es wurde ja auch vom Herrn Professor Dr. Michalsen gesagt, Eier wären trotz ihrer Nährstoffdichte ein schlechtes, ungesundes Lebensmittel. Das ist eigentlich nichts, was wir in den Daten sehen. Eine Reihe von Studien, aktuelle 2020, 21, 22, zeigten eine inverse Beziehung zwischen dem Konsum von Hühnereiern, aber auch dem Konsum von Fisch und dem Auftreten von kardiovaskulären, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also nicht nur.
Also je mehr gegessen wird, umso geringer ist das Risiko dieser Erkrankungen.
Genau. Wie so oft natürlich irgendwann einmal dreht sich das auch um, aber wenn wir grundsätzlich Leute, die sehr wenig mit Leuten, die höhere Mengen davon verzehren, miteinander vergleichen, sehen wir, dass es gut ist, eine regelmäßige Zufuhr dieser beiden Lebensmittel zu haben in Bezug auf das kardiovaskuläre Risiko. Auch das spricht aus meiner Sicht sehr deutlich dagegen, dass auf prinzipieller Ebene TMEO mag vielleicht ein Problem sein, aber die grundsätzliche Hypothese, dass die Zufuhr von cholinreichen Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmittel mit Cholin hier ursächlich einen Schaden anrichtet, das spricht aus meiner Sicht da hier sehr klar dagegen. Und selbst wenn man darüber sprechen möchte, dass man davon ausgeht, dass es ein Risiko ist, sehen wir einmal zum einen, dass Personen, die eine sehr ballaststoffreiche Ernährung haben, grundsätzlich ein Darmmikrobiom, sagen wir mal, begünstigen, das weniger anfällig ist für die TMEO-Produktion. Dass wir sehen eben Unterschiede, das sieht man auch mit Ernährungsweisen, wenn man vegetarisch lebenden Menschen, vegetarisch-vegan lebenden Menschen im Vergleich zu mischköstlich essenden Menschen beispielsweise Cholinsupplemente oder Carnitinsupplemente gibt, sehen wir, dass die Gruppe der Vegetarier und Veganer mit geringeren TMEO-Konzentrationen darauf reagiert. Und das heißt, wenn man eben trotzdem noch ein Restrisiko befürchtet, wäre mal eine wichtige Sache, ist halt einfach ballaststoffreicher. Zum anderen habe grundsätzlich eine pflanzenbetonte Ernährungsweise, weil man sieht, dass eine Reihe an sekundären Pflanzenstoffen, wie beispielsweise Pflanzenstoffe aus den Kreuzblütlergemüsen, die Indole, aber auch Resveratrol in den roten Trauben oder auch aus der Familie der Lauchgewächse, das Allicin, also das findet man in Knoblauch, also man findet das Allein, aber das wiederum wird im Körper zu Allicin, findet man in Knoblauch, in Schnittlauch, in Lauch, in der ganzen Familie der Lauchgewächse. Und wenn man also eine ballaststoffbetonte Ernährungsweise hat, eine pflanzenbetonte Ernährungsweise hat, eine gute Nierenfunktion hat und man diese sekundären Pflanzenstoffe in regelmäßigen Abständen in der Ernährung hat, dann sehe ich schon mal keine überhaupt eine Erhöhung des TMEOs überhaupt stattfinden, unabhängig von der Frage, ob das TMEO wirklich schädlich ist. Und daher sehe ich die Vorteile einer guten Versorgung mit Cholin oder einer guten Versorgung mit nährstoffreichen Lebensmitteln wie den Eiern oder Fischen und anderen deutlich überwiegend gegenüber dem eventuellen Risiko, was aus meiner Sicht hier sehr klein und vernachlässigbar ist. Mhm. Und das ist eben das, was, also vieles von dem ging eben aus der Publikation, weder im Ärzteblatt noch aus dem Gespräch in dem Podcast daraus hervor, weil was man sich da eigentlich mitnimmt ist, okay, Eier haben zwar ein paar Nährstoffe, die okay sind, aber sie sind eigentlich ein ungesundes Lebensmittel. Und ich weiß nicht, auf welche Daten sich hier bezogen wird, weil selbst in Bezug auf die kardiovaskulären Erkrankungen, wo es ja im, also worauf wir ja im Kontext von TMEO zu sprechen kommen, selbst da sehen wir in neueren Studien eine inverse Korrelation, einen inversen Zusammenhang zwischen dem Eierverzehr und dem Risiko.
Mhm. Und gibt es jetzt auch noch neuere Studien, die explizit darauf geguckt haben, ob TMAO einen kausalen Zusammenhang mit eben beispielsweise Herzerkrankungen darstellt?
Also natürlich im humanen Studiendesign ist es natürlich, kriegt man das nicht durch die Ethikkommission durch, dass man sagt, wir haben jetzt eine placebo-kontrollierte Studie, die einen kriegen eine Substanz, von der wir eventuell denken und von der wir erforschen wollen, ob sie schädlich ist, und die andere kriegt es nicht. Das heißt, das werden wir nicht bekommen. Und alle anderen Studienmodelle liefern eben widersprüchliche Ergebnisse. Wie gesagt, wir sehen Tiermodelle, wo erhöhte TMEO-Konzentrationen schaden. Wir sehen Tiermodelle, wo es nicht der Fall ist. Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, wir sehen sogar gewisse Tiermodelle, wo TMEO schützend wirkt. Also wir sehen, es geht in so viele unterschiedliche Richtungen, und das sollte uns schon einmal nachdenklich stimmen, dass es wahrscheinlich doch nicht so einfach ist, wie man denkt. Cholin ist gleich TMA, ist gleich TMEO, ist gleich Herzerkrankungen.
Mhm. Im Text und auch in dem Schnipsel aus dem anderen Podcast wurden ja auch Antibiotika angesprochen. Mhm. Kannst du dazu noch was sagen, wie
gerne,
die in dem Zusammenhang zu bewerten sind?
Selbstverständlich. Genau, es wurde ja gesagt, so quasi soll man jetzt zu jedem Ei Antibiotikum einnehmen, und dann wurde das natürlich zu Recht belächelt und abgewunken. Es ist überhaupt nicht überraschend. Also es sind interessante Daten, aber es ist überhaupt nicht überraschend, dass hier ein Antibiotikum zu diesen Ergebnissen führt, wenn man weiß, dass TMEO ein bakterielles Produkt ist, und wenn wir ein Antibiotikum einnehmen und damit unsere Darmflora mal rasieren, dann ist natürlich nachvollziehbar, dass zumindest temporär diese Erhöhung nicht stattfindet. Wie wir schon gesagt, bei vielen Menschen findet diese Erhöhung auch mit einem vollständigen Mikrobiom ohne Antibiotikagabe auch nicht statt. Und bei denjenigen Personen, bei denen es der Fall ist, dass es eigentlich so wäre, aber durch die Antibiotikagabe es reduziert wird, ist die Chance ziemlich groß, dass, wenn sich die Darmflora in den darauffolgenden Tagen und Wochen wieder erholt, dass dann erneut wieder dieselben Effekte auftreten, weil es ursächlich ja nichts ändert. Von daher, ja, es ist sehr nachvollziehbar, dass sowas passiert, aber das finde ich, fügt jetzt zum Gesamtbild nicht so was Großes, Relevantes hinzu.
Wunderbar, wenn das von deiner Seite her alles zu dem Thema war, dann würde ich sagen, hat man damit hoffentlich einen differenzierteren Blick auf die Thematik, und ich würde dann gerne zu dem nächsten Artikel übergehen, wenn das für dich passt.
Gerne, bitte.
Und zwar stammt der Artikel vom Standard aus Österreich und trägt den Titel »Länger leben mit Vitaminpräparaten? Wahrscheinlich nicht«. Erneut werde ich zu Beginn einen kurzen Ausschnitt daraus vorlesen, damit man weiß, was geschrieben wurde. Und dann, Nico, kannst du wieder ein hoffentlich differenzierteres Bild schaffen. Und zwar wurde vom Standard geschrieben: Sorgen Multivitaminpräparate und mehr dafür, dass man länger lebt? Genau das hat eine groß angelegte Studie untersucht, die soeben im Journal of the American Medical Association publiziert wurde. Die Fragestellung: Wie ist der Zusammenhang zwischen der langfristigen täglichen Einnahme von Multivitaminpräparaten und der Sterblichkeit bei grundsätzlich gesunden Erwachsenen? Die Antwort: Täglich eingenommene Vitaminpräparate lassen einen nicht länger leben. Doch schauen wir uns das genauer an. Zuerst kommen ein paar Zahlen. Es handelt sich um eine Beobachtungsstudie. Insgesamt flossen die Daten von knapp 400.000 gesunden Erwachsenen, die zu Beginn der Studie weder Krebs noch eine chronische Krankheit hatten, in die Untersuchung ein. Sie berichteten selbst über die Einnahme ihrer Multivitaminpräparate. Diese Infos basieren nicht auf Daten wie etwa Verschreibungen. Störfaktoren wie individueller Lebensstil, etwa Rauchen, sportliche Aktivität oder Art der Ernährung, die Rückkopplungseffekte auslösen könnten, zum Beispiel, dass man genau deswegen Vitaminpräparate einnimmt, wurden berücksichtigt. Die Daten der Personen wurden über 20 Jahre hinweg ausgewertet. Aus all den Daten ließen sich keine Hinweise herausfiltern, dass die tägliche Einnahme von Vitaminpräparaten die Lebensdauer verlängert. Es wurde sogar ein geringfügig erhöhtes Sterberisiko für jene festgestellt, die täglich zu Vitaminen griffen. Dieser Anstieg ist allerdings statistisch nicht signifikant und könnte durch kleinere Verzerrungen in den Daten entstanden sein. Was bedeutet das nun für die willig Vitaminpillen Schluckenden? Die Frage würde ich dir gerne weiterreichen.
Für die willig Vitaminpillen Schluckenden. Ja, das heißt für die eine weitere Bestätigung, dass eine willkürliche Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln offensichtlich nicht hilfreich ist. Und das ist ja auch nichts Neues. Das heißt, was wir hier sehen, ist die Bestätigung, was ich ja auch schon sehr lange versuche zu predigen, dass dadurch, dass es, und das wird ja auch in dem Artikel genannt, es sich nicht um verschreibungspflichtige Substanzen handelt, wo man weiß, da gibt es eine Indikation und deswegen nimmt das jemand, sondern Leute nehmen das oft wild zusammengewürfelt, man natürlich da in vielen Fällen nicht von einem Effekt ausgehen kann und man sich theoretisch, auch wenn es jetzt hier nicht statistisch signifikant war, man sich in der Theorie zumindest auch mit Nahrungsergänzungsmitteln schaden kann, aber natürlich, und das ist ja der Punkt, warum Nahrungsergänzungsmittel auch eine positive Seite haben, wann immer eine Ernährungsweise nicht bedarfsdeckend ist und man sie restriktiert um gewisse Lebensmittelgruppen, dann können Nahrungsergänzungsmittel natürlich eine sehr wichtige Intervention sein, um den Nährstoffbedarf zu decken. Letztendlich sind da, denke ich, mehrere Aspekte in der Studie, die wir uns angucken sollten. Und der erste ist einmal, Nahrungsergänzungsmittel sind ja, und das sagen wir in vielen Episoden, keine Arzneimittel, sind nicht gut kontrolliert und sowohl die Laboranalysen, die wir durchgeführt haben, als auch die in den wissenschaftlichen Daten publizierten, zeigen ja, wie es um die Qualität bestellt ist. Und das heißt, wenn man es jetzt schaffen würde, und das wurde in dieser Studie nicht einmal versucht, weil es auch sehr schwierig wäre, das umzusetzen, aber würde man in so einer doch sehr groß angelegten Studie es schaffen, die Präparate, die die Leute einnehmen, auch auf ihren Wirkstoffgehalt und auf ihren Schadstoffgehalt zu testen und jene rauszufiltern, die die Qualitätsansprüche nicht erfüllen, dann hätte man wahrscheinlich schon mal ein bisschen anderes Bild gehabt, weil wir sehen in diversen Studien, dass die Einnahme von sowohl Multinährstoffen als auch Single-Nährstoffpräparaten, wenn es sich um gut kontrollierte Substanzen handelt, einen positiven Effekt haben kann. Aber wir sehen in Studie nach Studie nach Studie, dass die unkontrollierte Einnahme von unkontrollierten Supplementen natürlich wenig bewirken kann. Das ist aber nicht sehr verwunderlich. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass Leute nicht nur oft Präparate wählen, die nicht das enthalten, was sie versprechen und manchmal sogar Dinge enthalten, die sie nicht versprechen und offenlegen, sondern die Leute wissen auch in den meisten Fällen, vor allem hier wurde ja eine Durchschnittsbevölkerung beobachtet, in den meisten Fällen nicht wirklich, was ihnen fehlt, in welcher Dosis Höhe sie es einnehmen sollten, mit welchen anderen Stoffen sie es kombinieren sollten. Das heißt, hier trifft ja ein unreguliertes Produkt auf eine unwissende Käuferschicht. Und daher überrascht es mich überhaupt nicht, aber diese Ergebnisse sind eben absolut keine Beweise oder keine Gegenargumente gegen eine gezielte, hochwertige, bei Bedarf durchgeführte Supplementierung.
Ich finde ehrlich gesagt auch die Aussage mit der Fragestellung spannend, weil es wurde ja explizit, wenn ich das richtig verstanden habe, auf die Lebensdauer geachtet. Mhm. Ich finde es ja auch spannend zu fragen nach der Lebensqualität, weil vielleicht lebe ich gleich lange, aber um einiges besser und dann wäre es das Ganze ja auch schon wert aus meiner Sicht.
Du sagst, das ist ein wichtiger Punkt. So harte Endpunkte wie Tod sind natürlich wichtig, weil am Ende des Tages ist das eine Information, die wir auch wissen wollen. Bringt es wirklich etwas für die Länge unseres Lebens? Aber wie du richtig sagst, geht es ja den meisten wahrscheinlich und mir definitiv, dir würde ich auch sagen, um die Spanne an gesunden Lebensjahren und nicht um die Spanne an Lebensjahren insgesamt. Und wie du sagst...
Nicht nur.
Nicht nur, genau. Und das heißt, nicht nur, wie viele aktive Lebensjahre kann ich haben, sondern wie du sagst, wie fühle ich mich dabei? Und beispielsweise eine Untersuchung zeigte, dass die regelmäßige Einnahme von Multinährstoffpräparaten bei älteren Menschen zum Beispiel ihre Gedächtnisleistung verbesserte. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was sich auf ihre Langlebigkeit vermutlich auswirken wird, aber eben in der Zeit, in der sie leben, positive Effekte haben wird. Und wann immer eine Nährstoffsupplementierung einer unzureichenden Nährstoffzufuhr vorbeugen kann, wird das indirekt dadurch mit positiven Effekten einhergehen. Und das ist eben, wie du richtig betont hast, ganz, ganz wichtiger Punkt, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln und generell der Bedarf, die Bedarfsdeckung unserer Nährstoffe ist nichts, was wir aus der Motivation der Lebensverlängerung machen. Denn lebensverkürzend wirken Nährstoffmängel ja wirklich nur, wenn sie so schwer ausgeprägt sind, dass sie unsere Vitalfunktionen gefährden. Wenn jetzt jemand so schwere B12-Mängel hat, dass er im Rahmen einer perniziösen Anämie verstirbt oder so schwere Vitamin-C-Mängel hat, dass er im Rahmen einer Skorbut verstirbt. Aber das passiert in Westländern grundsätzlich nicht. Was wir in Westländern haben, ist, dass viel, vor allem in den kritischen Lebensphasen, viel ungenutztes Potenzial auf der Strecke bleibt und im Erwachsenenalter etwas Lebensqualität auf der Strecke bleiben kann. Und beides wurde eben in dieser Studie nicht untersucht. Genau. Ein Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist, was man nicht vergessen darf. Wir sehen in den Studien mit unterschiedlichen Nährstoffen, dass der Zeitpunkt der Exposition wichtig ist. Soll heißen, wenn wir eine Gruppe untersuchen, die gewisse chronisch degenerative Erkrankungen hat, beziehungsweise die in einem Frühstadium hat, wo sie auch anhand von Selbstauskünften noch gar nicht evident ist, kann es natürlich sein, dass die Einnahme von ein und derselben Substanz, die, wenn sie die 10 Jahre vorher schon genommen hätten und dann eventuell eine positive Wirkung gezeigt hatte, das dann bei ihnen nicht mehr hat. Wir sehen das beispielsweise, dass wenn schon manifeste Demenzerkrankungen vorliegen, die Einnahme der meisten Nährstoffe sehr, sehr schwache Effekte zeigt. Wohingegen in einem deutlich früheren Stadium die Nährstoffgabe von gewissen Cholinformen wie CDB-Cholin oder gewissen Omega-3-Fettsäuren durchaus noch positive Effekte hat. Und die Supplementierung an und für sich auf einer konzeptuellen Ebene ist ja eher etwas Präventives, das man schon sehr früh anfangen soll. Und am besten halt schon in dem Moment, bevor man überhaupt auf die Welt kommt. Das heißt, die Eltern sollten sich darüber schon kümmern. Und wir sehen eben, dass viele chronische Erkrankungen ihre Ursache schon vor unserer Geburt haben, weil einiges davon auch multigenerationsübergreifend passieren kann. Und all diese Faktoren spielen natürlich mit rein, dass man erneut, wie schon am Anfang gesagt, diese Observationsstudien einfach sehr fehleranfällig sind und man daher vorsichtig in ihrer Interpretation sein sollte. Heißt überhaupt nicht, dass man die komplett ignorieren sollte, aber man sollte sie halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten richtig einschätzen.
Weißt du, ob in der Studie erwähnt wurde, was überhaupt eingenommen wurde von den Personen, weil es wird zwar erwähnt, ein Multivitaminpräparat, aber das kann ja auch von bis bedeuten, weil theoretisch ist ein Präparat mit, keine Ahnung, 4 unterschiedlichen Vitaminen und 3 Mineralstoffen ein Multipräparat, aber es gibt halt mehr als 4 Vitamine und 3 Mineralstoffe. Weißt du, ob da geguckt wurde? Weil es werden kaum alle 400.000 Personen genau das gleiche Produkt genommen haben, oder?
Erneut sehr, sehr wichtiger Punkt. Genau, das heißt, es fand hier eine sehr heterogene Supplementierung statt, nicht nur auf qualitativer Ebene, sondern eben auch bei der Nährstoffauswahl. Und das war das, was ich auch meinte. Wenn man Nährstoffe zuführt, die man in ausreichender Menge schon bekommt, hat selbstverständlich keinen Effekt. Und daher ist es immer wichtig zu fragen, was ist die jeweilige Ernährungsweise, welche Engpässe können stehen und welche Nahrungsergänzungsmittel wären dafür sinnvoll. Und hätte man hier ein bisschen andere Fragestellungen untersucht, ein bisschen gezielter nachgeguckt, hätte man aus meiner Sicht auch andere Ergebnisse bekommen.
Wozu denkst du, führt das, wenn Leute so einen Artikel lesen? Mit was für einem Bild gehen die dann daraus?
Ja, ich fürchte, dass sich Menschen, die grundsätzlich schon mal skeptisch gegenüber dem Thema Nahrungsergänzungsmittel eingestellt sind, sich darin bestätigt fühlen, weil sie wahrscheinlich nicht viel weiter lesen als die Schlagzeile. Und einige Menschen, die vielleicht von dem Naturell her auch eher ängstlich sind, vielleicht, obwohl sie es brauchen würden, dann eher Abstand von Nahrungsergänzungsmitteln nehmen. Und daher fürchte ich, dass sowas mehr schadet als hilft, weil die Take-Home-Message ist ja nur, okay, anscheinend braucht es niemand, ist rausgeschmissenes Geld, ist teurer Urin, fertig. Und das ist nicht, was man mitnehmen sollte, sondern man sollte vielleicht auch aus unserer Besprechung mitnehmen, dass es natürlich sehr viele Menschen gibt, die sehr viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel aus dem Fenster rauswerfen, weil sie Produkte nehmen, die Substanzen enthalten, die in Studien keinen nachgewiesenen Effekt haben, die entweder die Nährstoffe nehmen, die sie eh schon aus einer Menge kriegen, vielleicht andere vernachlässigen, aber ein gut zusammengestelltes Multinährstoffpräparat, um jetzt bei der Studie zu bleiben, und das zeigen auch einige Experten, wie zum Beispiel Dr. Walter Willetts von Harvard, einer der meist zitierten Epidemiologen unserer Zeit, der auch unterstreicht, dass die Einnahme von Multinährstoffen einfach ein super Sicherheitsnetz gegen Nährstoffengpässe sein können. Und daher hoffe ich, dass solche Schlagzeilen auch zukünftig von anderen Schlagzeilen ergänzt werden, die vielleicht das ein bisschen in ein ausgewogeneres Bild setzen.
Was an der Stelle, finde ich, auch noch wichtig ist zu erwähnen, natürlich braucht nicht jede Person ein Multivitaminpräparat und man kann auch wunderbar über eine ausgewogene und gut zusammengestellte Ernährung alle Nährstoffe abdecken.
Genau, wenn sie unrestriktiert ist und gut zusammengestellt, Aber nachdem ja unsere Hörerschaft wahrscheinlich überwiegend im Bereich der flexitarischen, vegetarisch-veganen Ernährungsweise beheimatet ist, sobald man eben die Ernährungsweise um gewisse Lebensmittelgruppen beschneidet, muss man halt deutlich genauer gucken, woher man die Stoffe kriegt aus den Lebensmitteln, die man jetzt beschneidet. Und in vielen Fällen wird man merken, dass es sehr schwierig ist im Alltag, ganz ohne eine Supplementierung diese Lebensmittelgruppen alle zu ersetzen und dass vor allem auch aus Praktikabilitätsgründen dann eine gewisse Nahrungsergänzung sehr sinnvoll sein kann. Aber wie du sagst, auf gar keinen Fall pauschal.
Ja, aber einfaches Beispiel Omega-3, wenn kein Fisch verzehrt wird, das gilt ja auch für viele Mischköstler, die nicht einmal in der Woche fettreichen Fisch essen, dann macht eine moderate Omega-3-Supplementierung Sinn.
Genau, wenn du hingegen aber 3-4 Mal die Woche fetten Fisch isst, dann wäre es rausgeschmissenes Geld. Wenn du täglich Milchprodukte konsumierst, brauchst du keine Kalziumergänzung. Wenn du das nicht tust, probably schon, je nachdem, was du halt sonst auch noch isst. Wenn du, das Spiel können wir jetzt immer weiterspielen, mit all diesen Lebensmitteln, die Frage ist immer, was isst du und was bleibt dabei auf der Strecke? Und das solltest du entweder durch eine Modifikation deines Speiseplans abändern.
Idealerweise im ersten Schritt.
Idealerweise im ersten Schritt, genau. Und wenn du das nicht kannst, nicht möchtest, warum auch immer, dann wäre eben eine Ergänzung der wichtigsten, prominentesten Stoffe in den jeweiligen Lebensmitteln die beste, nächstbeste Wahl.
Wunderbar. Hast du zu dem Punkt noch was? Oder kann ich zum nächsten Artikel überleiten?
Vielleicht eine Sache noch oder zwei Kleinigkeiten. Wir haben es ja auch schon angesprochen und auch die Autoren sprechen es in ihrer Publikation an, aber der Standardartikel ignoriert es. Auch die Autoren selbst dieser Publikation schreiben: However, we cannot preclude the possibility that daily multivitamin use may be associated with other health outcomes related to aging. Das ist auch die Autoren sagen, ja, offensichtlich für die Langlebigkeit hat das jetzt hier keinen Einfluss, aber alle anderen Parameter wurden nicht untersucht und es würde nahe liegen, dass die Gabe von essentiellen Nährstoffen vielleicht andere Dinge positiv beeinflusst. Das fiel allerdings unter dem Tisch. Genau, wir verlinken die Studie, wenn es jemand lesen möchte, in der Podcast-Beschreibung.
Das genauso ist, wie den Artikel.
Genau.
Das wobei ist es vielleicht sinnvoll ist,
die Studie. Loftfield et al. Multivitamin Use and Mortality Risk in Free Prospective US Cohorts. Das ist noch eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Und das andere habe ich auch in einem Nebensatz erwähnt, aber ich wollte es nochmal rausstreichen. Ich meinte ja, dass es durchaus andere Daten gibt, die auf weichere Endpunkte, wie zum Beispiel die Memory Function, durchaus positive Ergebnisse zeigten. Und auch,
das ist das Gedächtnis.
Und auch groß angelegt sind. Es gibt beispielsweise aus ganz neu, 2024, eine Meta-Analyse mit über 20.000 Personen von, was leider nicht mein Autor ausspricht, VYAS, VIAS oder wie auch immer, zum Thema der Effekte auf die Gedächtnisleistung. Und hier wurde gezeigt, dass im Rahmen der Zwei-Jahres-Periode ein positiver Effekt auf die episodische Gedächtnisleistung durch die Gabe dieser Multinährstoffe erzielt werden konnte. Und entsprechend ist die Conclusion, die Schlussfolgerung, dass die Multinährstoffgabe hier einen positiven Effekt auf die Prävention der Verringerung der kognitiven Fähigkeiten bei älteren Menschen sein kann. Und das ist bei weitem nicht die einzige Studie, das zeigt, sie ist nur nach meinem Verständnis die aktuellste, deswegen habe ich sie mitgebracht. Und es gibt auch weitere, die das aufzeigen und daher, wie so oft, fast jedes Thema hat halt zwei Seiten und man guckt sie am besten beide an, um dann eine sinnvolle Entscheidung treffen zu können für sich. Das war's jetzt aber. Danke.
Wunderbar. Dann auf zum nächsten Artikel, beziehungsweise der nächsten Überschrift, die lautet: Darum sollte man nur ein Ei pro Woche essen. Dabei handelt es sich um einen Artikel der Rheinischen Post, der auf eine Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eingeht und darin wird geschrieben: Eine gesundheitsfördernde und ökologisch nachhaltige Ernährung besteht den Empfehlungen zufolge zu mehr als 3/4 aus pflanzlichen Lebensmitteln und zu knapp 1/4 aus tierischen Lebensmitteln. Der Anteil tierischer Lebensmittel fällt damit geringer aus als bisher. Die überarbeiteten Richtlinien berücksichtigen beispielsweise täglich 2 Portionen Milch und Milchprodukte, 1 Portion weniger als bei den vorherigen Empfehlungen. Zudem ist es laut DGE ausreichend, wöchentlich maximal 300 Gramm Fleisch und Wurst sowie 1 Ei etwa zum Frühstück zu essen. Beim Fisch bleibt es bei 1 bis 2 Portionen wöchentlich. Das Thema mag einem vielleicht bekannt vorkommen, weil wir in einer vorherigen Podcast-Episode zum Teil darauf eingegangen sind, also auf die neuen DGE-Empfehlungen. Natürlich werden wir auch diese Folge in der Beschreibung verlinken, falls man da nochmal reinhören möchte oder wenn man das noch nicht gemacht hat. Warum, Nico, siehst du diese Schlagzeile und den Artikel der Rheinischen Post als kritisch an oder als irreführend?
Aus mehreren Aspekten. Also Leute schicken das immer noch regelmäßig per Mail zu und sind verunsichert, weil ja ich für pflanzenbetonte Ernährungsweisen deutlich mehr als das empfehle und auch in der Mischkost höhere Mengen an Eier nicht nur für unproblematisch, sondern für gesundheitsförderlich halte. Und daher halte ich das, weil es nicht wirklich die Position der DGE überhaupt widerspiegelt, für eine sehr irreführende Berichterstattung. Allerdings muss man auch hier die Rheinische Post und all die anderen Medienoutlets, die das so übernommen haben, durchaus in Schutz nehmen, weil aus meiner Sicht hier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung einfach eine unkluge Art der Kommunikation gewählt wurde. Denn der Punkt ist, wenn man auf die FAQ-Seite, also die Fragen- und Antwort-Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung geht, dann findet man recht einfach die Information, dass grundsätzlich die Empfehlung, maximal ein Ei pro Woche nur auf Frischeier, also ein hartgekochtes, weichgekochtes oder ein Rührei oder was auch immer begrenzt ist und nicht auf die Gesamtzufuhr an Eiern, zum Beispiel in verarbeiteter Form, in Teigen, in einer Pasta, in einem Kuchen, wo auch immer Eier drin sein können. Man findet die in sehr vielen Lebensmitteln, in sehr vielen Gerichten. Das heißt, die tatsächliche Menge, die DGE empfiehlt / toleriert, geht aus dem gar nicht wirklich hervor. Wenn man sich den durchschnittlichen pro Kopf Gesamteierverzehr anguckt und das dann durch die Gesamtbevölkerung dividiert, dann kommt man schon eher auf 3-4 Eier im Rahmen einer Mischkost pro Woche. Und das sagt nicht nur die DGE, aber auch die DGE und auch andere Gesellschaften, wenn die Ernährungsweise ansonsten überwiegend oder rein pflanzlich ist, dann kann die Menge auch höher sein. Das heißt, die Begrenzung ist einmal A, keine starke Begrenzung, sondern wirklich nur eine Empfehlung. Es heißt nicht.
Und schon gar nicht auf ein Ei.
Genau. Es ist keine Empfehlung eben auf ein Ei und es betrifft eine Mischkost. Und wenn man sich anguckt, woher stammt diese letzte Empfehlung, auf ein Frischei zu kommen, auch hier wird explizit von Seiten der DGE erwähnt, das ist keine gesundheitsbezogene Begrenzung. Es wird dann nicht weiter ausgeführt, was es sonst ist, wenn es keine gesundheitsrelevante ist, weil als Ernährungsfachgesellschaft wäre aus meiner Sicht, wenn es eine nicht ernährungsphysiologische Komponente ist, diese Empfehlung in Ernährungsempfehlungen nicht passend. Und wenn man sie schon mit reingibt, weil man der Meinung ist, dass auch andere Dimensionen der Ernährung für die Empfehlungen wichtig sind, sollte man es, finde ich, auch ausführen. Ich würde mal davon ausgehen, dass es damit zusammenhängt, dass jetzt in den neuen Empfehlungen sowohl bei der veganen Ernährung, also bei dem Positionspapier der veganen Ernährung, als auch generell halt die Dimension Umwelt auch noch stärker mit reingekommen ist. Und wenn man jetzt Eier nur auf die Menge und nicht auf die Nährstoffdichte begrenzt und sagt, Eier haben aber entweder pro Kalorienmenge, pro Gewichtsmenge oder pro Proteinmenge eine höhere Treibhausgas-Emissionsbilanz als gewisse pflanzliche Lebensmittel, was de facto stimmt, dann scheint es natürlich naheliegend, dass man aus ökologischen Aspekten heraus das begrenzen möchte. Trotzdem finde ich es dann nicht klug, Frischeier und verarbeitete Eier so zu trennen, weil ich denke, man kann den Leuten schon zutrauen, dass sie ansatzweise merken, wenn sie Lebensmittel verzehren, wo auch Eier drin sind, und man sollte vielleicht eher die Gesamtzufuhr als Größe angeben, weil ansonsten ist okay, ich esse nur ein Ei als frisches Ei, aber esse jeden Tag dann 5 oder 6 oder 7 in verarbeiteten Produkten. Ist das jetzt dann DGE-konform? Genau, das glaube ich ist nicht so klug und sinnvoll. Vor allem eben aufgrund der Tatsache, dass es keine gesundheitsbezogene Restriktion ist. Und wenn man Eier im Kontext ihrer Nährstoffdichte ins Verhältnis zu ihren Treibhausgasemissionen setzt, merkt man, auch keines der Lebensmittel, die es aus ökologischer Sicht so stark zu begrenzen gäbe. Und auch das findet man in einer Pressemitteilung der DGE, das wortwörtliche Zitat: Der Fokus sollte nicht auf einer Diskussion über die Grenzwerte für den Eierverzehr bzw. die damit verbundene Cholesterinzufuhr, sondern auf der Gesamtqualität der Ernährung und einem gesunden Lebensstil liegen. Das ist, finde ich, eine sehr wichtige Botschaft, die, glaube ich, in dieser ganzen Berichterstattung sehr unterging mit diesem, es dürfen jetzt nur noch 2 Portionen Milch sein und das darf nur noch die Hälfte an Fleisch sein und das darf nur noch ein Ei die Woche sein. Und es wird vergessen, dass eigentlich das natürlich ein Thema ist, aber noch viel, viel wichtiger ist, was sind denn all die anderen Lebensmittel, die du neben diesen Empfehlungen zu dir nimmst? Und wenn die Gesamtlebensmittelqualität passt, ist einmal sehr viel anderes schon mal sekundär. Und auch wenn wir über die deutschen Grenzen hinausblicken, sehen wir, dass internationale Fachgesellschaften die Eierthematik ebenfalls so sehen. Beispielsweise, und das ist mein Lieblingsbeispiel, weil es die American Heart Association geschrieben hat, die ja in den 1960er Jahren zum ersten Mal überhaupt Leitlinien im Kontext von Cholesterin veröffentlicht haben und dann im Laufe der 70er Jahre die weltweit ersten Cholesterinbegrenzungen, die sie dann auch mittlerweile, aber ich glaube es war 2016, aufgehoben haben. Das heißt, die sind ganz, ganz weit weg weg von ihrer damaligen 70er-Jahre-Position. Und auch die American Heart Association sieht selbst bei Mischkost, wo also auch noch durchaus andere tierische Lebensmittel verzehrt werden, selbst bei Mischkost ein Ei pro Tag als unproblematisch und als nährstoffreiche Ergänzung zum Speiseplan und erwähnt explizit, dass bei pflanzenbasierten Kostformen, wo wenig oder kein Fleisch, Fisch, Milchprodukte gegessen werden, die Menge auch noch höher sein darf. Und eine Publikation, die, denke ich, auch in diesem Kontext zu nennen ist, wir können sie auch gerne in der Beschreibung dann verlinken, die Studie überprüfte im Rahmen einer Mischkost erneut, das ist auch wichtig zu wissen, ob denn die Zufuhr von 12 Eiern pro Woche, also fast 2 pro Tag, bei Personen, die schon eine Stoffwechselprimärerkrankung haben, ob diese Menge an Eiern und die damit einhergehenden Stoffe die kardiovaskulären Risikoparameter negativ verändert. Und auch das wurde nicht gezeigt in dieser kontrollierten Studie, wo man dafür sehr vieles eigentlich korrigieren kann und man aus meiner Sicht ein hochwertigeres Bild auf die eigentliche Fragestellung bekommt. Und dieser Aspekt in Kombination mit dem auch im Rahmen der DGE stattfindenden Trendwende hin zu einer mehr pflanzenbetonten Ernährungsweise ist aus meiner Sicht kritisch zu sehen, wenn dann so ein nährstoffreiches Lebensmittel wie Eier nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich haben sollten und im Gegenteil sogar stark reduziert werden, weil wir sehen beispielsweise erneut in einer amerikanischen Erhebung, dass die effektivste Speiseplanmodifikation zur Erhöhung zum Beispiel der Cholinzufuhr, aber auch der Nährstoffdichte insgesamt, der Verzehr von Eiern ist. Und wenn wir wissen, dass die durchschnittsdeutsche, durchschnittswestliche Bevölkerung nur ein bisschen mehr als die Hälfte der Zufuhrempfehlungen für dieses Vitaminoid kriegt und andere Cholinquellen wie Leber etc. nicht wirklich weit verbreitet sind, wir hatten es heute ja eh auch schon mal früher in der Thematik, dann finde ich das schwierig und würde mir wünschen, dass das Thema dann erneut ein bisschen vielschichtiger besprochen wird. Und natürlich, all diese ernährungsrelevanten Besprechungen sollten immer auch im Kontext der Tatsache geführt werden, dass die Eierproduktion natürlich mit ethischen Problemen einhergeht, dass unsere Ernährungsweise selbstverständlich eine Auswirkung auf den Planeten hat, die wir im Hinterkopf behalten sollten und die auch in unsere Ernährungsentscheidungen alle mit einfließen sollten. Aber gerade wenn wir im Kontext einer Ernährungsfachgesellschaft über die ernährungsphysiologischen Aspekte unserer Ernährung sprechen, finde ich es schwierig, wenn hier zu viele Interessen in einen Topf geworfen werden und dann nicht mehr ersichtlich ist, welche Empfehlungen eigentlich aus welcher Motivation heraus getroffen wurden.
Mhm. Wunderbar, das klang ja nach Schlusswort von deiner Seite. Ja. Kommt da noch was oder kann ich zum vierten und wahrscheinlich letzten Artikel dieser Folge überleiten?
Von meiner Seite aus sehr gerne, danke.
Perfekt, dann würde ich sagen, weiter geht's mit dem vierten und letzten Artikel und zwar ist der vom Kurier aus Österreich und die Überschrift lautet Intervallfasten erhöhen Esspausen das Sterberisiko. Erneut lese ich kurz aus dem Artikel vor, bevor du dann drauf eingehen und eventuell ein paar Dinge korrigieren kannst. Und zwar wird geschrieben: Neuesten Forschungen zufolge erhöht Intervallfasten das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, um 91%. Die Forschenden untersuchten die Essgewohnheiten von über 20.000 US-Amerikanerinnen und Amerikanern. Dabei verwendeten sie Daten von über 20-Jährigen, die zwischen 2003 und 2018 an den National Health and Nutrition Examination Service teilnahmen. Durchschnittlich wurden die Teilnehmenden 8 Jahre lang beobachtet und mit den Daten des National Death Index abgeglichen. Der National Death Index ermöglicht es Forschenden, den Todesstatus oder die Todesursache für Todesfälle von Bürgerinnen und Bürgern in den USA zu ermitteln. Die Ergebnisse sollen laut den Forschenden zeigen, dass Personen, die täglich innerhalb eines Zeitfensters von 8 Stunden oder weniger essen, ein um 91% gesteigertes Risiko haben, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben. Leiden Personen bereits an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und essen in weniger als 10 Stunden pro Tag, sei dieses Risiko 66% höher. Ebenso sei das Risiko, an Krebs zu sterben, geringer, wenn der Zeitraum der Essensaufnahme mehr als 16 Stunden pro Tag beträgt. Das ist insofern, finde ich, sehr spannend, weil es ja vor allem in den letzten Jahren gefühlt sehr viele sehr positive Berichte etc. über Intervallfasten gegeben hat. Oft wurde das ja eher schon als Wunderpille dargestellt, dass da jetzt so ein gegenteiliges Bild gezeichnet wird, finde ich spannend. Wie kommt es dazu?
Ja, also es stammt, und das ist gar nicht die einzige Studie, die das zeigt, gibt auch eine Meta-Analyse, die so einen Zusammenhang nahelegt. Die Beobachtung stammt aus meiner Sicht erneut aus den Begrenzungen der Beobachtungsstudien, dieser Art des Studiendesigns, weil wenn wir uns die Frage stellen, wie wird denn so etwas erhoben und welche Störfaktoren fließen ein? Dann fallen selbst einer Person, die sich jetzt gar nicht so tief mit dem Thema auseinandersetzt, schon mal mehrere Aspekte ein. Der erste, allerwichtigste ist einmal, wurde nach der Motivation gefragt. Das heißt, wissen wir wirklich, dass hier Leute in dieser Befragung inkludiert wurden, die explizit sagen, ich interessiere mich für intermittierendes Fasten und faste deswegen einen gewissen Zeitraum? Oder kann es sein, dass Leute inkludiert wurden, die vielleicht unfreiwillig fasten und beispielsweise einfach sehr unregelmäßige Essensrhythmen haben oder einen Schichtdienst haben, der dann negative Einflüsse mit sich bringt oder irgendwelche anderen Lebensstilparameter, die dazu führen, dass sowohl ihre Gesundheit unter ihrem Lebensstil leiden kann, als auch ihre Essensrhythmen in Richtung dieses vermeintlichen Essensfensters geschoben werden, ohne dass sie jetzt sagen, ich interessiere mich für Fasten. Und natürlich kann man sagen, naja, aber Hauptsache sie fasten halt, weil dann müsste man ja trotzdem sehen. Naja, der Punkt ist eben, wenn dann noch andere Einflussfaktoren von außen mitkommen, verzerrt es das Ganze natürlich sehr. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, erneut ist es eine Datenerhebung mittels Fragebogen. Leute sind wahnsinnig schlecht darin, ihre eigenen Essensmuster zu evaluieren und wiederzugeben. Wir sehen das. Wir sehen sehr viel starkes Unterreporting. Wir sehen generell Missreporting bei diesen Fragebögen. Das ist kein wahnsinnig sauberes Studiendesign grundsätzlich einmal. Darüber hinaus sehen wir, dass die Gruppenverteilungen sehr unterschiedlich groß sind. Von den über 20.000 Probanden waren lediglich ein bisschen mehr als 400 in der unter 8 Stunden intermittierenden Fastengruppe. Und je kleiner die Gruppe ist, desto höher im Durchschnitt, kann man es vereinfacht sagen, ist die Chance, dass man Ergebnisse bekommt, die man mit Vorsicht genießen sollte. Darüber hinaus, und das ist genauso wichtig, die Nährstoffqualität blieb unerwähnt. Das heißt, es geht wirklich hier nur darum zu gucken, wie ist
es zu der Teilnehmerzahl, also bitte. Vor allem, wenn es eben keine randomisierte, kontrollierte Studie ist.
Richtig,
also bei so Beobachtungsstudien.
Genau.
Weil viele RCTs, also Randomized Controlled Trials, haben ja viel kleinere Teilnehmerzahlen.
Total, genau. Ich meine jetzt wirklich nur in diesem epidemiologischen Design, wo wir viele tausende Probanden haben, in diesem Fall waren es über 20.000, und dann so eine ganz kleine Untergruppe mit 400 Leuten. Das ist auch einer der Einflussfaktoren, warum viele Daten mit vegan lebenden Menschen mit Vorsicht zu genießen sein sollten, weil auch da haben wir in der Epic Oxford Study beispielsweise große Teilnehmerzahlen mit Mischköstlern, teilweise auch noch große Mengen an Vegetariern. Die Veganergruppe und vor allem dann die Veganergruppe mit Erkrankungen, die gar nicht so regelmäßig auftreten, sind dann verschwindend gering und dann kann schneller mal ein Ergebnis total groß erscheinen, ohne dass es das wirklich...
Weil es verzerrt ist.
Genau. Dann, ich würde sagen, sogar noch... wichtiger als alles andere, ich habe es gerade als erstes genannt, aber ich würde sogar sagen, ist das Wichtigste, die Lebensmittelqualität, die Gesamternährungsqualität floss nicht in die Bewertung mit ein, weil es einfach nicht erhoben wurde. Das heißt, natürlich hat es einen Einfluss darauf, ob ich jetzt Fastenphasen habe oder nicht, aber da, und da werden dir alle Wissenschaftler im Ernährungsbereich dieselbe Antwort geben, der größere, wichtigere Aspekt ist, was isst du in der Zeit, in der du isst? Und das unbeachtet, weitestgehend unbeachtet zu lassen, zeugt, finde ich, von keiner sehr guten Datenerhebung. Dann insgesamt liegen begrenzte demografische Informationen vor. Auch das kann natürlich einen Einfluss haben, wenn das nicht gescheit erhoben bzw. dafür korrigiert wird. Auch familiäre Vorbelastungen. Wir sprechen immer wieder über die Genetik, über die Multigenerationseinflüsse. Wenn man die Krankheitsgeschichte nicht mit reinnimmt, der Eltern, vielleicht auch der Großeltern, ist das auch ein wichtiger Störfaktor. Und der Gesundheitszustand wurde halt durch Selbstangaben erhoben. Und nachdem viele chronisch degenerative Erkrankungen gerade am Anfang sich so schleichend manifestieren, werden einige Leute, die schon beginnende Krankheitsbilder haben, die vielleicht auch im Laufe der Zeit auftreten, das am Anfang der Studie gar nicht wirklich angegeben haben. Und das fand aber nur zu diesem Zeitpunkt eben eine Datenerhebung statt. Das heißt, das alles sind aus meiner Sicht Punkte, die... Und die Tatsache, dass es sich hier bei dieser großen Bericht, also es hat wirklich sehr viel Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen, das ist noch eine unveröffentlichte Studie, das ist eine Posterpräsentation. Das heißt, zum Zeitpunkt der Berichterstattung gab es dazu keine peer-reviewte, veröffentlichte Publikation in einem wissenschaftlichen Journal. Das sollte man vielleicht auch dazu wissen. Aber fair enough, es gibt bereits publizierte Daten, die in eine ähnliche Richtung zeigen, die bis dato, soweit ich mir alle angeguckt habe, an diesen oder einigen der zuvor genannten Parametern aber scheitern. Und wenn wir uns ein bisschen höherwertige Daten angucken, randomisierte Studien beispielsweise, dann sehen wir eigentlich das Gegenteil. Wir sehen, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, eigentlich positive Effekte des intermittierenden Fastens, auch explizit auf die Herzgesundheit. Und das macht es doppelt kontraintuitiv, dass solche Ergebnisse rauskommen und lassen mich halt aufhorchen. Und wenn ich dann sehe, das ist die Studienqualität, bemesse ich dem ehrlich gesagt nicht so viel zu. Ich bin grundsätzlich keiner von den Menschen, die immens großen Fokus auf das Thema intermittierendes Fasten legen, weil ich glaube, dass es für viele Menschen unnötige Komplexität in den Alltag reinbringt. Ich denke, wie auch die allermeisten anderen, dass die Lebensmittelauswahl und das Gesamternährungsmuster das Wichtigste ist. Aber gerade wenn es darum geht, Gewicht zu reduzieren und Ähnliches, wenn gewisse Primärerkrankungen vorliegen, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Und wir sehen beispielsweise in den Studien, in den besser kontrollierten Studien zum Thema intermittierendes Fasten, dass sich Entzündungsmarker reduzieren können. Das heißt CRP, das C-reaktive Protein, Tumornekrosefaktor, Interleukine, verschiedene Entzündungsparameter können sich während dieser Intervention reduzieren. Oxidativer Stress insgesamt, die Lipidwerte wie das Cholesterin, wurden nicht in allen Studien, aber haben sich in manchen Studien auch etwas reduziert. Insulinspiegel, Gewicht per se auch, weil man in meisten Fällen dann auch in ein bisschen eine unterkalorische Ernährung reinrutscht, wenn man das Essensfenster so begrenzt. Und das heißt, da sehen wir eigentlich potenziell Dinge, wo wir denken würden, das ist eher positiv für die kardiovaskuläre Gesundheit. Aber am Ende des Tages gab es bis vor kurzem keine Daten, die das in einem wirklich guten Studiendesign gemessen hätten. Und es gibt mittlerweile aber glücklicherweise eine, auch die ist jetzt nicht so komplett, dass ich sagen würde, siehst du, das ist jetzt der definitive Gegenbeweis, dass all das andere ein Unsinn ist. Und zwar geht es darum, vielleicht kennt der eine oder andere die Interfest-MI-Study von der Uniklinik in Halle. Und warum die
Interfest... Also eine deutsche Studie?
Ist eine deutsche Studie, genau. Und steht für Intermittent Fasting After Myocardial Infarction. Und diese Studie, warum sie so interessant ist, ist, weil sie als prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie, ganz kleine Probandengruppe, 50 Leute, aber bei dieser Art von Studiendesign, wie du davor gesagt hast, sind die Probandenzahlen immer klein. Klar wäre es noch schöner, wenn es 100, 200, 300 wären, aber wir haben eben hier eine vorbelastete Gruppe, die schon eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems hat und bei der man aus meiner Sicht noch besser evaluieren kann, was denn oder ob das intermittierende Fasten explizit auf das kardiovaskuläre System positive Effekte hat. Und hier wurde etwas untersucht, was auch mir davor kein Begriff war. Ich musste auch nachgucken, was das genau ist. Es nennt sich im Fachjargon linksventrikuläre Ejektionsfraktion. Vereinfacht gesagt könnte man es Auswurffunktion nennen. Und diese Auswurffunktion bezeichnet vereinfacht gesagt den Prozentsatz des Blutvolumens, das von einer Herzkammer während einer Herzaktion ausgeworfen wird. Das heißt, eine bessere Auswurffunktion.
Die Pumpleistung.
Ja, ich würde sagen, das könnte man so machen. Ja, könnte man so sagen. Und die Teilnehmenden der intermittierenden Fastengruppe, die hier eben randomisiert in diese Gruppe eingeteilt wurden, wo man viele andere Störfaktoren dann aushebeln kann, bei denen konnte gezeigt werden, im Vergleich zu der Kontrollgruppe, dass der diastolische Blutdruck sich verbesserte, dass das Körpergewicht sich verbesserte und dass es keine negativen Effekte mit dieser Probandengruppe beim intermittierenden Fasten gibt. Und daher sehe ich hier grundsätzlich kardiovaskuläre Parameter, die sich verbessern. Blutdruckverbesserung ist einer der wichtigsten, also der Blutdruck ist einer der wichtigsten Parameter für unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit und wir sehen da keine negativen Effekte, die diese höhere Mortalität begründen könnten. Und die wurde eben jetzt erst 2024 veröffentlicht. Das heißt schon verständlich, warum die dann damals in der Berichterstattung noch nicht mit reingenommen wurde. Aber wir sehen auch, und die sind natürlich statistisch deutlich weniger stark in ihrem Studiendesign, aber wir sehen auch in der Vergangenheit schon in mehreren Studien mit Fastenden des Ramadans, also ein religiös geprägtes Fastenfenster, sahen wir, dass sich innerhalb des Ramadans in dieser Zeit bei den Fastenden eben die, wie schon genannt, Entzündungsparameter wie die Interleukine, das C-reaktive Protein, aber auch Homozysteinwerte und weiteres verbesserten, im Gegensatz zu der Kontrollgruppe. Und in einer weiteren Beobachtungsstudie wurde auch gezeigt, dass es während des Ramadans eine geringere Inzidenz von akutem Herzversagen im Vergleich zu anderen Perioden des Jahres gibt. Nun kann man natürlich sagen, ja, die machen da ja auch andere Dinge und das mag natürlich auch voll von Störfaktoren sein, auf jeden Fall. Aber ich möchte das trotzdem erwähnen, weil es, finde ich, keine uninteressante Datenerhebung ist. Und daher würde ich grundsätzlich einmal sagen, die Datenlage ist zu dieser Fragestellung insgesamt nicht wahnsinnig ausführlich. Potenziell sehen wir, dass intermittierendes Fasten aber eine eher förderliche Idee ist, ein eher förderliches Konzept, aber auf der anderen Seite, und das können wir vielleicht auch in einer separaten Folge zu intermittierenden Fasten noch besprechen, ist die Datenlage am Menschen jetzt insgesamt auch nicht so souverän, dass ich jetzt sagen würde, das muss jetzt jede Person machen. Ich würde sogar im Gegenteil sagen, Leute mit einer Historie an Essstörungen oder noch bestehenden Essstörungen, Frauen in den kritischen Lebensphasen, Schwangerschaft, Stillzeit, diese Personengruppen und Personen, die vielleicht gewisse Primärkrankungen haben, die dann mit dem Arzt besprechen müssen, ob das für sie was ist oder nicht. Aber diese Personengruppen sollte es definitiv nicht machen. Und aber alle anderen, für die kann es, gerade wenn vielleicht eben Übergewicht oder Ähnliches besteht, eine sinnvolle Sache sein. Wann immer man zukünftig, weil es wird wahrscheinlich auch wieder solche Studien in der Zukunft geben, wann immer man solche neuen Schlagzeilen liest, ist es, glaube ich, wichtig, direkt einmal zu checken, wurde in dieser Analyse die Ursache, der Grund für das intermittierende Fasten abgefragt, wurden die Probandengruppen gut charakterisiert, das heißt, kennt man deren Lebensmittelqualität, also die Ernährungsqualität insgesamt, kennt man genügend soziodemografische Parameter, und wenn die Antwort auf all das Nein ist, dann ist die Chance groß, dass es die nächste Studie ist, die kurz einmal ein paar Wochen durch die Medien geht, sehr viele Leute sehr aufregt, Klickzahlen bringt und dann aber wieder verschwindet und eigentlich nicht wirklich was Großes zu der Gesamtheit an Daten beiträgt. Mhm.
Was mir auch noch aufgefallen ist, es wurde ja geschrieben, dass das Risiko um 91% gestiegen ist. Da wäre es an der Stelle natürlich auch sehr interessant zu wissen, wie groß denn das Risiko überhaupt davor war, weil angenommen, das liegt bei 1%, dann würde eine Steigerung von 91% ja bedeuten, dass das Risiko nicht mal auf 2% gestiegen ist.
Genau, also was du ansprichst, ist das relative und das absolute Risiko. Ich habe ehrlich gesagt das nicht im Kopf, was die Inzidenz war, nachdem kardiovaskuläre Erkrankungen oder die Todesfälle dadurch schon sehr häufige Ursachen sind. Gehe davon aus, dass es sich hier auch um sowohl relativ als auch absolut schon hohe Zahlen handeln kann. Aber wir sehen das immer wieder, gerade bei gewissen Krebserkrankungen, ein 300% höheres Risiko. Ja, aber 300% von einem sehr geringen Risiko ist immer noch sehr, sehr gering. Ja, ja. Sollte man trotzdem nicht ignorieren, aber es kann etwas statistisch hochsignifikant sein, klinisch aber nicht wirklich relevant. Ich würde nicht sagen, dass es bei den kardiovaskulären Erkrankungen in dem Kontext so der Fall war, aber das sollte man definitiv auch in der Bewertung, wie du richtig sagst, beachtet werden.
Yes. War es das von deiner Seite?
Das war es von meiner Seite. Artikel? Ich hoffe, man konnte ein paar weitere Einblicke in die Schlagzeilen haben und das ein bisschen besser einordnen, weil ich glaube, das geht anhand der Medienberichte alleine nicht ganz.
Schwieriger. Wunderbar, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine positive 5-Sterne-Bewertung dalässt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und wünschen ansonsten wie immer alles Gute und beste Gesundheit und freuen uns, wenn ihr nächste Woche bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.